Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Blaschke.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Ausgabe.
Ja, wir sind ein bisschen, wie soll ich sagen, wehmütig. Ja. Wir haben 2022 und das dritte Jahr in Folge ist ein ganz toller Kurs von dir, leider nicht zustande gekommen. Und zwar ist das dein Pilzkurs in Kärnten. Ich war einmal mit dabei, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und aufgrund von der Corona-Unsicherheiten einfach hat dieser Kurs leider nicht stattfinden können. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt quasi ein virtuelles Kärnten-Kurs-Revival, ja. Und wollen einfach mal so ein bisschen kurz drüber sprechen, was passiert da, wie ist der Kurs konzipiert, was für Pilze kann man da finden, wo sind wir da überhaupt und wie läuft das und was macht diesen Kurs eigentlich so besonders?
Ja, vielleicht zur Geschichte. Also das Ganze ist so, dass ich im Nordosten von Kärnten seit, ich glaube schon 14, 15 Jahren einen Kurs gemacht hatte, den ich übernommen hatte von einem Bekannten, der dort schon lange aktiv war, und das Ganze findet statt im Nordosten von Kärnten. Das ist ein Bereich innerhalb von St. Veit an der Glan und von dort aus gesehen noch weiter nach Nordosten, unmittelbar zwischen dem Hörfeldmoor, Zierbitzkogel und der Saualpe, insbesondere im Bereich der Gemeinde Hüttenberg. Und dort hab ich immer so einen 2- bis 3-tägigen Kurs angeboten gehabt, Ende August, Anfang September. Und ich bin da halt mit Interessierten in die Wälder gezogen. Und wir haben halt vor allem mal geschaut, was gibt's dort an Pilzvielfalt. Und ich habe versucht, denen das dann ein bisschen zu erläutern. Kein wissenschaftliches Niveau, sondern eher so schon Erfahrung mit Pilze sammeln die meisten. Und die wollten sie ein bisschen erweitern.
Ja, Hüttenberg ist eine alte Bergbaustadt, ne? Also als ich da war, also ich weiß, dass da etliche alte Gemäuer rumstehen aus der Bergbau-Ära und dass es da auch ein Besucherbergwerk gibt, ne?
Genau, in der Region wurde schon von den Römern Eisenerz abgebaut und auch vermutlich dort schon verhüttet, und das hat sich halt fortgesetzt und das ging eigentlich bis ins 20. Jahrhundert. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da irgendwann hat es sich dann nicht mehr rentiert und die Tätigkeiten sind dann also eingestellt worden. Also es gibt jetzt weder den Abbau noch irgendwie was mit Verhüttung oder so, aber eben alte Gebäude stehen dort immer noch und die kann man eben auch besuchen, anschauen. Und ich weiß auch, vor einigen Jahren wurden aus den Hochöfen dort eine Kunstausstellung konzipiert. Also man hat dort Verbindungsgänge aufgebaut und dort Veranstaltungen stattfinden lassen.
Also das heißt, es ist also definitiv auch durchaus was für die nicht pilzinteressierten Begleitungen der Kursteilnehmer geboten. Ja, also ich kann mich erinnern, dass es da auch eine ganze Menge Burgen gibt und Burgruinen in der Gegend. Also die Burgruine Katsch ist mir da in guter Erinnerung. Ich glaube, die ist nicht ganz in der Nähe, sondern also auf der Rückfahrt, aber es ist ein ganz imposantes Ding. Und ein paar Seen gibt es da, wo man schön baden kann. Also es ist auch durchaus was für die Begleiter geboten. Wie hast du deinen Kurs so konzipiert? Also einfach nur rausziehen in den Wald, das ist ja nicht alles, ne? Sondern da gab es ja noch einen großen Teil, der dazugehört hat.
Ja, wir haben das immer so gestaltet, dass wir jeden Tag versucht haben, möglichst 2 Exkursionen zu machen, wo man also gesammelt hat, haben uns dann anschließend getroffen und dann die Pilze sortiert, nach Gruppen eingeteilt und versucht, die zu besprechen. Und am Nachmittag war diese Besprechung auch meistens im Rahmen von ergänzenden Informationen über das Pilzesammeln an sich, die Lebensweise von Pilzen und Ähnlichem. Und schließlich hatten wir das ganz große Glück, dass wir in Hüttenberg, Knappenberg eine Gastronomie gefunden haben, wo die Chefin auch selbst die Küche gemanagt hat, und die hat uns dann auch noch diese Pilze zubereitet, sodass jeder mal das kosten konnte und das nicht nur einfach eine Soße oder sowas, Pilzsoße, nein, verschiedenste Köstlichkeiten hat die also aus unseren Pilzen dort fabriziert. Also das war dann immer am Abend dann auch der große Abschluss und große Freude dann für die Leute, die da mitgesammelt hatten.
Ja, absolutes Highlight. Also ich habe selten so gut gegessen. Also was diese Frau aus Pilsen alles gezaubert hat, also die hat wirklich ein mehrgängiges Menü gezaubert, ja. Im Prinzip, also wo überall irgendwas mit Pilzen gemacht wurde, paniert und Pfifferlingssuppe und ich weiß nicht, also es war wirklich wahnsinnig vielfältig. Und Pilzstrudel, ne, hatten wir heute gerade das Thema. Und also das war wirklich kulinarisch wirklich auf höchstem Niveau, muss ich sagen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich da selber zu Hause in der Küche irgendwie versuche, was zu brutzeln, ja. Also die Köchin hat da wirklich alle Register gezogen und ich glaube, das hat auch diesen Kurs so besonders gemacht und hat dazu geführt, dass es unter den Teilnehmern etliche Wiederholungstäter gab, oder?
Ja, doch, eine Reihe der Kursteilnehmer ist immer wieder gekommen. Es war so eine bunte Mischung von Teilnehmern, die schon über mehrere Jahre teilgenommen hatten, aber auch immer wieder neue Kursteilnehmer, die neu dazugekommen waren, aber die auch in dieser Atmosphäre freudig eingenommen worden sind. Und ich glaube, den meisten hat das eben immer wieder Spaß gemacht, dort teilzunehmen.
Ja, das Kulinarische ist das eine. Das andere ist natürlich die Jagd nach den Pilzen selbst, ja. Und also da ist ja die Gegend, in der du das gemacht hast, ist ja wahnsinnig dankbar, ja. Also ich erinnere mich noch, dass wir ehrlich gesagt kistenweise Pfifferlinge da aus dem Wald geholt haben. Das war echt irre. Ich meine, wir waren natürlich auch, sag ich mal, eine Menge Leute, ja. Da musste auch ein bisschen was zusammenkommen, dass da eine ordentliche Mahlzeit für alle bei rausgekommen ist. Aber was da an essbaren Pilzen rumsteht, das ist irre, ja. Was kann man denn da so finden? Also wir reden ja jetzt hier nicht nur von Pfifferling und Steinpilz, ne? Das muss man ja auch sagen. Also die Köchin hat es da mit weitaus mehr Pilzarten zu tun bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten fast jeden Tag so um die 50 Pilzarten, die wir gefunden haben. Da waren natürlich alle dabei. Da waren die ungenießbaren dabei, angefangen vom rotrandigen Baumschwamm, der einfach zu zäh ist oder so zum Essen. Da waren Giftpilze dabei, auch richtig krasse Geschichten natürlich, wie spitzgebuckelte Rauköpfe und ähnliches, die dort regelmäßig vorgekommen sind. Aber eben auch eine ganze Reihe eben an kulinarischen Sachen. Und der Vorteil ist halt wirklich, dass in dieser Zeit, also dort Eierschwammerl, wie die Pfifferlinge ja dort in der Region heißen, in großer Zahl gefunden werden können. Also manchmal hatte man so das Gefühl, man muss die gar nicht irgendwie suchen, sondern man muss die nur mit der Sense ernten, in Anführungsstrichen. Dann regelmäßig waren Steinpilze dabei, aber natürlich auch viele andere Sachen als Speisepilze, zum Beispiel die flockenstieligen Hexenröhrlinge, die regelmäßig gefunden werden konnten, Perlpilze, verschiedene Formen von Röhrlingen, die an sich dort in der Region vorgekommen. In den Bereichen, wo wir jetzt überwiegend unterwegs waren, waren das in der Regel Fichtenbestände im weiteren Sinne beigemischt, in größeren Teilen die Lärche, deswegen auch der Goldröhrling ist dort sehr häufig zu finden und andere Lärchenbegleiter. Aber dann auch in den dann ziemlich hohen Lagen kommt noch die Zirbe dazu, was man dort beobachten kann, nicht zum Essen, das sind dann die Zirbenröhrlinge. Und der große Vorteil ist halt, dass dort in den zentralalpinen Bereich halt eigentlich immer genügend Feuchtigkeit da ist, sodass selbst in Jahren, wo man gedacht hat, oh, das ist aber jetzt ein Trockenjahr, man immer einiges gefunden hat, also sowohl von der Pilzvielfalt als auch zum Essen. Also ich glaube nicht, dass jemand mal verhungert ist dort.
Sicher nicht. Also ein Pilz, der bei mir ja hängen geblieben ist aus diesem Kurs, das ist der Wieseltäubling. Also den habe ich ja so vorher noch nie wahrgenommen, vermutlich wächst er bei uns gar nicht, aber der Wieseltäubling, der ein sehr guter Speisepilz ist, richtig?
Ja, also den gibt es dort sehr häufig. Das ist halt ein typischer Pilz, der wirklich dann nur in den höheren Lagen an sich regelmäßig zu finden ist und oftmals ähnlich wie ausschaut wie ein Steinpilz von oben, deswegen wird er oft abgepflückt, aber die allerwenigsten Leute interessieren sich dafür. Das Einzige, was dort eigentlich akzeptiert wird, sind die Eierschwammerl. Das sind die Herrenpilze, wie die Steinpilze dort heißen, und das sind die Parasolpilze. Alles andere bleibt oftmals stehen, auch wenn es halt an sich als Speisepilz durchaus geeignet ist.
Ja, umso mehr muss man ja vor der Dame aus der Gastwirtschaft den Hut ziehen, ne, dass sie so mutig war und sich mit den anderen Arten auch befasst hat und da ganz, ganz wunderbare Gerichte gekocht hat.
Ja, und dann kamen natürlich auch manchmal solche Sachen wie das Kuhmaul oder so, das große, oder wird ja auch als der große Gelbfuß bezeichnet. Maronen natürlich, auf jeden Fall. Das sind so, was man dort auch findet, sind natürlich Semmelstoppelpilze, wobei da waren wir natürlich immer vorsichtig und haben niemals größere Mengen verwendet. Hin und wieder auch mal ein anderer Täubling, Speisetäublinge sind dort durchaus gängig. Reizker kommen immer wieder vor, Fichtenreizker in den Lagen, Frauentäublinge. Ja, das sind so die gängigsten, die ins Essen gekommen sind, und wir hatten immer ein Mischgericht oder Mischpilzgericht dabei, also wo dann einiges natürlich verwendet wurde.
Ja, ich habe ja damals schon gesagt, die Köchin sollte da wirklich ein Kochbuch rausgeben. Also ich weiß nicht, wo sie ihre Inspirationen da im Einzelnen gesammelt hat, aber sie muss ja wirklich von Jahr zu Jahr sich da im Prinzip gesteigert haben, was du so erzählt hast, und immer wieder was Neues gebracht haben. Also ganz, ganz interessant. Also wenn es da irgendwann mal Ambitionen gibt, ein Pilzkochbuch rauszubringen, quasi als Ergebnis aus diesem Kurs, dann bin ich auf alle Fälle eine der Ersten, die sich das kaufen wird.
Okay.
wir sind eben schon so ein bisschen auf den Naturraum eingegangen. Wenn man jetzt mal das Ganze so ein bisschen weiter fasst, ja, was gibt es denn so in der Region an Naturräumen? Was kann man so finden? Hast du mal so ein bisschen weiter geschaut oder hast du dich immer so auf die Region Hüttenberg beschränkt?
Also ich habe jetzt für den Kurs mich auf die Region Hüttenberg beschränkt. Da kommt natürlich auch dazu, wenn man so einen Kurs macht, dann braucht man eine Genehmigung, die muss man sich dort geben lassen vom Bezirk, also in St. Veit an der Glan sitzt die zuständige Stelle, und dort haben wir dann auch den Kurs eben immer entsprechend angemeldet, und der war dann eben für den Kurs auf diese Region auch beschränkt. Natürlich privat, um mal in die anderen Gebiete zu gucken, sind wir dann schon innerhalb des Bezirks St. Veit an der Glan herumgefahren. Da kommt man, wenn man dann ein bisschen weiter nach Süden kommt, auch in Kalkbereiche. Allerdings muss man natürlich sagen, die sind dann auch witterungsmäßig viel empfindlicher, diese Gebiete. Da kann man dann also nur bei günstiger Witterung eigentlich auch regelmäßig was finden. Und da ist die Pilzfülle dann oft nicht mehr so ergiebig, wenn das Wetter nicht ganz stimmt. Aber auch weiter westlich haben wir mal ab und zu geschaut. Natürlich gab es da auch immer einiges zu finden an Arten und auch Neues zu lernen. Dann habe ich mir natürlich privat auch immer mal ein paar Pilze mitgenommen, versucht die zu bestimmen, insbesondere so bei den Täublingen. Also ist die Fülle da auch ziemlich groß gewesen.
Okay, ich kann mich ganz dunkel erinnern, wir sind da auch in den Moor gefahren, oder? Also wir waren ja jetzt nicht nur im Fichtenhochlagenwald, sondern wir sind auch einmal in den Moor gefahren, richtig?
Aber direkt zum Sammeln waren wir jetzt nicht im Hörfeldmoor, so heißt dieses Moor, das genau an der Grenze ist zwischen Kärnten und der Steiermark, sondern wir waren dann schon im Bereich am Moor im Mineralboden, also wo dann schon ein bisschen Hanglage ist, aber klar, so ein bisschen spielt natürlich dieses Moorklima vielleicht, sage ich jetzt mal, eine gewisse Rolle für dieses Gebiet da. Aber es war dann schon außerhalb der eigentlichen Moorflächen. Das wäre auch aus Naturschutzgründen sicherlich nicht so angebracht. Und also ich denke auch nicht, dass man im Moor selbst jetzt die besonderen Speisepilze findet. Da macht das dann weniger Sinn. Natürlich gibt es einige Moorspezialisten, nach denen man dort hätte genau Ausschau halten können, aber das wäre dann wirklich, sage ich mal, ein fortgeschrittener Kurs, also nichts für diese Klientel, die da überwiegend dabei war. Also das wäre mehr so für die Forschungsrichtung.
Ja, du hast mal gesagt, das ist ein Kurs für Genießer. Ja? Insbesondere die Wiederholungstäter sind Genießer. Und ich habe, also das ist natürlich besonders kulinarisch gemeint. Ne? Und insofern hat der Kurs natürlich irgendwo einen gewissen Schwerpunkt auf den essbaren Pilzen. Aber du malträtierst die Teilnehmer ja auch immer mit der Artenvielfalt, die die Region so zu bieten hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Leute sind dann auch überrascht. Also vor allem die, die natürlich sich damit noch nie so intensiv auseinandergesetzt haben, wie breit halt diese Fülle an Arten ist, die dort eben zu finden ist. Und da fällt mir ein, also was ja auch noch ganz besonders ist, wir haben das ja schon kurz angesprochen, dass das Bergbauregionen da war. Und soweit ich weiß, ist das Ganze ja auch geologisch dort sehr besonders. Und von der Gesteinsvielfalt her ist das ja, glaube ich, auch, oder Mineralvielfalt ist das ja auch eine der Gegenden auf der Welt überhaupt, die kaum übertroffen wird an Vielfalt von Mineralien. Also es gibt schon ein paar andere Orte noch auf der Welt, aber sie ist schon sehr führend, sage ich jetzt mal, oder ganz oben mit dabei bei den Top-Standorten für Mineralogen.
Okay. Ja, sehr speziell. Der Veranstalter ist übrigens, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich das nicht sagen soll, der Schirmherr, ja, ist ja das Geozentrum Hüttenberg. Das ist also ein Zentrum, das verschiedenste Veranstaltungen in seinen Räumlichkeiten anbietet. Und du machst diesen Kurs quasi für das Geozentrum Hüttenberg, oder wie ist es konzipiert?
Genau, also Anbieter ist das Geozentrum und ich bin dann praktisch dort als Referent für diesen Verein tätig. Und der ist entstanden eben aus dieser Bergbautradition, als die aufgegeben wurde, wollte man eben dieses Wissen um die Mineralogie, um die Geologie dort in der Region aufrechterhalten und hat eben dieses Geozentrum mit Kursen begonnen. Und aus historischen Gründen war es eben schon so, dass schon bald dieser Pilzkurs mit aufgenommen wurde, also weil man sich eben nicht nur dem Boden verschrieben hatte, sondern auch die Naturwissenschaften eigentlich sich öffnen wollte. Und inzwischen sind auch andere Kurse dabei, die mehr so einen künstlerischen Aspekt haben. Und bei denen gibt es auch Schleifkurse und anderes, also die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, der Pilzkurs ist auch schon einer, der relativ lange dort gewesen ist und auch immer relativ gut besucht wurde.
Damals noch von Professor Gernot Lüssek veranstaltet. Ne? Das ist ja der Kollege, der auch hier bei der Freisinger Pilzausstellung immer mit an vorderster Front dabei ist.
Genau.
Genau, das bedeutet also, wenn der Kurs wieder stattfindet, ist er über das Geozentrum Hüttenberg zu buchen. Also nicht über dich persönlich, ne? Nehme ich an.
Genau.
Oder buchen die Leute bei dir selbst?
Ja, das wird dann an mich weitergeleitet. Der Kontakt ist vielfältig möglich, aber
okay,
Informationen auf der Seite des Geozentrums in Hüttenberg-Knappenberg.
Okay. Wenn man jetzt quasi nicht das Glück hat, in den Kurs reinzukommen oder wie dieses Jahr, findet mal nicht statt, ne? Was ist denn da rechtlich zu beachten, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache da jetzt einfach selber Urlaub, ja, in Kärnten, in der Region, in Hüttenberg und was muss ich denn da beachten, wenn ich in die Wälder gehe und Pilze sammeln will?
Also was einmal ganz wichtig ist, ist, dass die Waldbesitzer für ihren Wald das Pilzesammeln verbieten dürfen. Also vom Grundsatz her ist es möglich, dort Pilze zu sammeln. Ausgenommen sind natürlich Nationalparke, Biosphärenreservate und ähnliches. Aber auch der Waldbesitzer kann also mit Schildern seinen Wald davon, von diesem Recht ausschließen. Dann gibt es sogar zeitliche Beschränkungen. Zum Beispiel für Steinpilz und Eierschwammerl gibt es also sozusagen Datum, in dem man sammeln darf. Und auch die Uhrzeiten sind in einer Pilzverordnung also festgelegt. Also man kann halt nicht den ganzen Tag über, sondern nur zwischen 7 und 18 Uhr, nur zum Eigenbedarf und dann die Gesamtmenge. Also hier ist eine Gesamtmenge zugelassen von höchstens 2 Kilogramm pro Person und Tag. Das sind so die wichtigsten Punkte. Ach so, die Jahreszeit oder das Datum habe ich auch noch sogar genau. Das ist der 15. Juni bis zum 30. September. Also danach ist dann vorbei mit Steinpilz und Eierschwammerl sammeln in Kärnten.
Okay. Das ist ja schon ziemlich präzise und ziemlich, ich würde jetzt mal sagen, drastisch reglementiert. Im Gegensatz zu Bayern oder Deutschland, wo das ja relativ schwammig, insbesondere auch mit den Mengen formuliert ist. Ne? Also hier heißt es ja irgendwie nur für den Eigenbedarf. Das ist immer die Frage, wie groß ist der Eigenbedarf? Ne? Also die Kärntner haben das dann schon erheblich präziser formuliert. Es ist mit Sicherheit auch sinnvoll, ja, da brauchen wir nicht reden. Aber das sollte man auf alle Fälle im Hinterkopf behalten, dass man aus Deutschland raus nach Österreich reinfährt, ja, und dass man da sich vorher schlau macht, was ist da zu beachten. Wir haben es jetzt für Kärnten mal ein bisschen umrissen. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Bundesländern in Österreich auch so ist. Oder ist es eine österreichische Bundesverordnung oder gilt die nur für Kärnten?
Na, es gilt das österreichische Forstgesetz, da ist einiges schon geregelt und dann gibt es für jedes Land noch möglicherweise, also kann jedes Land noch Verordnungen erlassen. Ob es jetzt alle gemacht haben, das weiß ich nicht, aber da muss man sich wirklich dann detailliert informieren.
Okay.
Und genau, eben Ausnahmebewilligungen sind möglich, eben insbesondere zu wissenschaftlichen Zwecken, Lehrzwecken, so wie wir das jetzt hier bei dem Kurs immer bekommen, oder auch wenn öffentliches Interesse vorliegt, also die kann man eben auch bekommen. Kosten ein paar Euro, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Denn was auch noch dazu kommt, ist dann nämlich eine relativ lange Anlage und da sind dann aufgeführt eine ganze Menge dann noch von Arten, die man praktisch nicht aus dem Wald entfernen darf. Und hier findet man dann eben so Arten. Übrigens, alle Entoloma-Arten habe ich zufällig aufgeschnappt, sind da drinne. Der Kaiserling. Ich weiß nicht, ob es den Kaiserling in Kärnten gibt, aber vermutlich schon. Der Königsfliegenpilz. Nun gut, zum
Oh,
Essen wäre das
okay.
ja jetzt nichts. Und dann eben auch einiges an Röhrlingen, die man eben nicht sammeln darf. Und da war eben zum Beispiel dabei, also der Satanspilz, gut, ist ja auch nichts zum Essen. Der wurzelnde Bitterröhrling steht da auf der Liste. Der schwarzblauende Röhrling, Wolfsröhrling und dann eben
Es
auch
gibt
noch,
einen Wolfsröhrling, das ist ja
ja,
abgefahren. Cool.
Boletus lupinus war sein Name. Ob der noch ganz aktuell ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Und dann auch diese Zirbenbegleiter, die sind da auch mit dabei, also dürfen auch nicht zum Zwecke des Verzehrs einfach so mitgenommen werden. Ach so, was eben auch noch dabei ist, ist der schwärzliche Birkenpilz und der Moorbirkenpilz, also so besondere Arten.
Okay. Ja, jetzt kommt die Gretchenfrage. Dieses Jahr hat es ja nicht geklappt. Prognose fürs nächste Jahr. Glaubst du, der Kurs findet statt?
Ja, müssen wir mal schauen, wie die Corona-Lage sich entwickelt und was dann da möglich sein wird. Das war ja jetzt der Hauptgrund, warum es jetzt nicht geklappt hat, beziehungsweise ja, alles so unsicher war. Und da müssen wir mal schauen. Was leider nicht mehr sein wird, ist, dass wir in der Form eben das Essen genießen können, weil der Knappenhof leider nicht mehr als Gastwirtschaft betrieben wird. Das ist leider so eine Sache. Also in der Form wird es das sicherlich nicht mehr geben.
Ja, das ist ein großer Verlust. Aber naja, ich bin sicher, ihr werdet eine adäquate Lösung finden, beziehungsweise das Verschiedenste ausprobieren und einfach mal schauen, wohin euch der Wind dann weht. Ja, also ich denke, da gibt es mit Sicherheit noch Möglichkeiten, wie man das Ganze kulinarisch noch trotzdem begleiten kann. Ja. Damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Wie gesagt, wir sind ein wenig melancholisch und es ist wahnsinnig schade, dass der Kurs heuer nicht stattgefunden hat. Aber ich hoffe ja immer noch, dass dieses blöde Corona irgendwann mal sich ein bisschen abflacht und dass wir dann auch solche Kurse wieder genießen können. Und Kärnten war auf alle Fälle für mich eine ganz tolle Erfahrung, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, das heißt, wir hoffen auf nächstes Jahr und vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer Lust, Markus bei so einem Kurs zu erleben. Dann Alles Gute euch, viel Spaß in den Pilzen und ja, kocht ganz fleißig.
Genau. Und genießt die Pilze oder auch mal Kärnten, auch ohne Kurs. Es lohnt sich, also es macht Spaß, dort nach den Pilzen auf die Jagd zu gehen. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.